Guten Morgen miteinander. Danke vielmals für die musikalischen Inputs von Serge und von Kevin und Lukas, Livia. Ich staune immer wieder ab die wunderbaren Gaben, die wir bei uns im Chor haben. Und einfach das alles zusammen gibt doch nachher einen wunderbaren Gottesdienst. Jetzt hoffe ich, kann es auch so weitergehen. Glauben wir noch an Wunder? Glauben wir heute noch an Wunder? Schon vor 14 Tagen hat der Fritz von einem Wunder predigt. Denn im Alten Testament von Elisa, der Mann von der Wunder. Und auch der Predigttext heute, es geht um Wunder. Und darum habe ich gedacht, es ist eigentlich wichtig, dass wir am Anfang die Frage klären, ja, glauben wir denn heute überhaupt noch an Wunder? Der Richard Dawkins, ehemaliger Professor an der Oxford Universität und einer der bekanntesten Atheisten der Welt, hat einmal gesagt, im 19. Jahrhundert war es einer gebildeten Person zum letzten Mal möglich, zuzugeben, an Wunder zu glauben, ohne dabei in Verlegenheit zu geraten. Ist es so? Ist es so? Hat Naturwissenschaft Gott ersetzt? Naturwissenschaft hat ja ganz grosse Fortschritte gemacht. Und tatsächlich, wenn wir zurückschauen, hat die Menschheit früher für alles, was sie nicht verstehen konnte, einen Gott geschaffen. Es hat einen Gott gegeben von Sonne, einen Gott vom Mond, einen Gott vom Regen, einen Gott vom Wind und so weiter und weiter. Und heute können wir dank der Naturwissenschaft viele von diesen Phänomenen erklären. Und die Götter sind überholt. Aber wir glauben ja nicht einfach an irgendeinen Gott von der Sonne oder einen Gott vom Mond. Wir glauben an Gott, der Schöpfer ist von dieser Welt. Und das ist ganz ein anderes Thema. Wir haben es ja gehört im letzten Lied. Gott über Himmel und Erde. Gott grösser als jenseits von der Galaxie. Und viele Wissenschaftler glauben heute auch noch an Gott. Die Wissenschaft kann nämlich viel erklären, aber im Grunde genommen tut sie nur beschreiben und aufzeigen, was in den vorhandenen Naturgesetzen schon niedergeschrieben ist. Die Frage, woher oder wieso die Naturgesetze entstanden sind, kann sie nicht beantworten. In der Zwischenzeit wissen wir auch, dass es sehr viel Konstanten braucht, die genau müssen stimmen, dass das Leben überhaupt möglich ist auf unserer Erde. Die Grösse von unserem Planeten, die Rotationsgeschwindigkeit, die Grösse, die Schwerkraft vom Mond oder so ein grosser Planet wie der Jupiter in unserem Solarsystem, wo die Meteoriten abfährt. All das ist notwendig, damit wir überhaupt leben können. Kann das ein Zufall sein? Kann das ein Zufall sein? Vielleicht mögen sich die einen noch erinnern, vor ein paar Jahren war der Professor Schimmel da, Professor von Physik in der Universität von Karlsruhe. Und er hat dann über die verrückte Genauigkeit von diesen Naturkonstanten referiert. Er hat gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass das ein Zufall ist, ist wie, wenn wir einen Punkt, ich habe gemeint auf der Sonne, aber es ist nicht auf der Sonne, einen Punkt auf der anderen Seite von der Galaxie würden treffen mit einem Pfeil. Darum habe ich einen Armbrust mitgenommen. Das kennt man ja in der Schweiz. He? Also die Wahrscheinlichkeit, dass das ein Zufall war, ist so gross, wie wenn wir würden mit einem Pfeil einen Punkt auf der anderen Seite vom Universum treffen. Also ich habe kein Pfeil mitgenommen, das macht ja gar keinen Sinn. Und er kommt zum Schluss. Die Wissenschaft und Glauben sind keine Gegensätze. Sie ergänzen sich und bedingen einander. Und ich glaube heute Morgen, wenn wir daran glauben können, dass unser Gott der Schöpfer ist von der Welt, dann wird es uns ja auch nicht schwerfallen, an Wunder zu glauben. An einen Gott zu glauben, der sich über die Naturgesetze, die er geschaffen hat, sich hinwegsetzen kann. C.S. Lewis hat es wunderbar zusammengefasst. Er sagt, Wunder erzählen uns in Kleinbuchstaben die gleiche Geschichte, die in den Großbuchstaben überall auf der Welt ersichtlich ist. So offensichtlich, dass sie mancher nicht erkennen kann. So offensichtlich, dass sie mancher nicht erkennen kann. Aber wie war es denn beim Jairus? Hat er an Wunder geglaubt? Der Jairus hat wahrscheinlich nicht viel von Naturwissenschaft gewusst. Und sicher nicht viel gewusst von diesen Naturkonstanten, die es braucht, dass Leben möglich ist. Hat er an Wunder geglaubt? Wir wissen nicht viel vom Jairus. Wir wissen nur, dass er Vorsteher war von einer jüdischen Gemeinde. Aber wir wissen auch, dass die Pharisäer und die Schriftgelehrten Mühe hatten mit Jesus. Zwei Kapitel vorher, nämlich im Lukas 6, heisst es, denn wo Jesus jemanden am Sabbat geheilt hat, sie sich entschlossen haben, etwas gegen Jesus zu unternehmen. Wir wissen nicht, wie der Jairus sich gegenüber Jesus gestellt hat. Vielleicht war sogar er ein Gegner von Jesus. Aber wir wissen, dass in dem Moment der Jairus verzweifelt war. Seine Tochter, sein einziges Kind, ist todkrank im Bett gelegen. Und ich denke, das ist auch das Schlimmste, was Eltern passieren kann, wenn es einem Kind nicht gut geht oder wenn sie sogar ein Kind verlieren. Vor 3 Jahren sind wir mit Freunden in Korsika in der Ferien. Und wir haben dann einen schönen Tagesausflug gemacht an einem wunderbaren Bergbach. So 10 Minuten durch den Wald. Es hatte grosse Felsen, Steine und einen wunderbaren Bach, wo man klettern und baden konnte. Und unsere Jugendlichen, die sind alle Richtungen davon gespeidet. Und so beim Eis haben wir zum Mittag gegessen, alle zusammengerufen. Und bei uns hat ein Giel gefällt. Und wir dachten, ja, ist ja nicht so schlimm. Der hat dann bald Hunger und dann kommt der schon. Aber es war nicht so. Nach dem Mittagessen sind wieder einige davon gezogen, ihn suchen. Aber nie haben wir ihn gefunden. Und etwa um 4 Uhr am Nachmittag haben wir uns entschlossen, diesen Platz zu verlassen, zurückzugehen zum Campingplatz, wo wir gesagt haben, wir müssen professionelle Hilfe holen, damit das Tier ausrücken kann, bevor es eindunkelt. Zum Glück haben wir ihn gleich noch gefunden in der nächsten Stunde. Er ist einfach ein bisschen zu weit den Bach aufgelaufen, hat völlig Zeit vergessen und ist da gemütlich auf dem Weg zurück gewesen und ganz erstaunt gewesen, dass da die verzweifelten Sucher ihn umarmt haben. Aber ich weiss noch, in dem Moment, wo wir diesen Platz verlassen haben, wo wir seine Kleider zusammengesammelt haben, seine Schuhe, er war noch mit der Badhose unterwegs gewesen, dann war mir gerade alles andere gleich gewesen. Ich habe nur noch gebetet, Herr, hilf uns. Hilf uns, unseren Sohn zu finden. Bring uns den wieder gesund heim. Und ich denke, am Jairus ist es genau gleich gegangen. In dem Moment ist es ihm alles andere gleich. Und er macht sich auf die Suche nach Jesus und findet ihn auch. Sein Status ist ihm egal. Diskussionen für oder gegen Jesus, die sind ihm egal. Sein Ansehen ist ihm egal. Er weiß, Jesus ist meine einzige Chance. Und er macht sich auf den Weg und sucht Jesus und findet ihn auch. Und er fleht ihm an, Herr, hilf mir. Er sucht Jesus und findet ihn. Und das gilt auch noch heute. Egal, in welcher Situation wir uns befinden. Vielleicht ist es nicht ein Kind, das uns fehlt. Vielleicht ist es vielleicht ganz etwas anderes, was uns belastet. Wir leben in einer Welt voller schlechter Nachrichten. Aber wir können auch heute noch Jesus suchen und finden. Schon im Alten Testament hat Gott gesagt, im Jeremia 29, 13, Wenn ihr mir sucht, werdet ihr mir finden. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Und da ist vor allem unsere Herzensausrichtung wichtig. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, werdet ich mich suchen. Und heute Morgen habe ich meine Bibel mitgenommen. Als Erinnerung daran, dass wir Gott immer suchen und finden können. Und wenn wir ihn natürlich suchen wollen, schauen wir am besten gerade in sein Wort hinein. Und Jesus geht mit dem Jairus mit. Und ich denke, in diesem Moment ist ihm auch ein Stein vom Herzen gefallen. Jesus ist mit ihm unterwegs. Jetzt ist doch seine Tochter gerettet. Aber kaum sind sie unterwegs, halten sie schon wieder. Eine Frau fasst Jesus am Kleid an und wird geheilt. Heute Morgen wollen wir nicht noch auf das zweite Wunder eingehen. Wir bleiben beim Jairus und überlegen uns, ja, wie sieht er denn das Ganze aus seiner Sicht? Was ist echt ihm durch den Kopf? Da kommt eine Frau und nimmt die ganze Aufmerksamkeit von Jesus auf sich. Ich meine, Jairus, seine Tochter, steht ja kurz vor dem Tod. Und die Frau, ja, sie hat ein chronisches Leiden, aber sie hätte doch warten können. Schliesslich ist doch der Jairus zuerst da gewesen. Er wäre doch zuerst an der Reihe. Warum lässt das Jesus zu? Warum muss er warten? Jesus ist überhaupt nicht gestresst und nimmt sich Zeit für die Frau. Wir wissen nicht, warum er warten muss. Vielleicht hätte er testen, ob es der Jairus ernst meint. Vielleicht hätte er nur zeigen, dass ihm das Ansehen von der Person nicht wichtig ist. Aber ich denke, manchmal geht es auch uns so im Leben. Wir müssen warten. Manchmal müssen wir auf Jesus warten. Wir brauchen ihn jetzt, wir brauchen jetzt eine Antwort. Aber Gott scheint sich Zeit zu nehmen. Im Grunde genommen kann Gott auf verschiedene Art und Weise auf unser Gebet antworten. Manchmal erhört er unser Gebet sofort. So wie beim Petrus, als er auf dem Wasser gelaufen ist und geschrien hat, Herr, hilf mir, als er davon sinken darf. Und Jesus hat seine Hand ausgestreckt und ihn aufgezogen. Matthäus 14,30. Manchmal tut er unser Gebet ganz auf eine andere Art erhöhen. Der Paulus zum Beispiel hat unter einem quälenden Leiden gelitten und hat 3-mal um Heilung gebeten. Aber er hat als Antwort bekommen, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Im 2. Korinther 12,9. Manchmal lehnt er sogar unseren Wunsch ab, weil es nicht im Einklang ist mit seinem Willen. Wo Jesus im Garten Gethsemane gebetet hat, hat er gebetet, Vater, wenn es dein Wille ist, dann lass diesen bitteren Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Und dann gibt es Momente im Leben, wo sich seine Antwort verzögert. Wie hier beim Jairus. Manchmal brauchen wir jetzt ein Wunder. Wir stecken jetzt in der Krise. Aber Gott lässt uns warten. Wir verstehen es nicht. Aber zu warten ist nichts Neues. Schon in den Psalmen lesen wir, wie der David immer wieder hat müssen warten. Im Psalm 141 zum Beispiel heißt es, Herr, höre mich an, wenn ich zu dir rufe. Ich bitte dich, komm mir schnell zur Hilfe. Oder im Psalm 71, Gott, warum bist du so weit weg? Mein Gott, komm mir schnell zur Hilfe. Oder im Psalm 38, komm und hilf mir schnell. Du bist doch mein Herr, mein Retter. Aber ganz besonders gefällt mir der Schluss vom Psalm 27. Da heißt es nämlich, vertraue auf den Herrn, sei stark und mutig, vertraue auf den Herrn. Und in ihrer englischen Bibel heißt es noch ein bisschen anders. Dort heißt es nämlich Wait for the Lord. Wait for the Lord, das heißt warte auf den Herrn. Also der würde der Vers heißen: Warte auf den Herrn, sei stark und mutig. Warte auf den Herrn. Und vielleicht müssen wir uns einfach bewusst werden, dass bei Gott ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Dass Gott ein anderes Zeitgefühl hat als wir und dass Gottes Timing nicht immer unser Timing ist. Und heute Morgen frage ich, vertrauen wir auf Gottes Timing? Vertrauen wir auf Gottes Timing? Und in dem Moment überkommt der Jairus die Nachricht, dass seine Tochter gestorben ist. Die schlimmste Befürchtung, die er hatte, ist eingetroffen. Alles wegen dem Theater mit dieser Frau. Seine Tochter ist gestorben. Jesus ist mit ihm unterwegs, aber es scheint nichts zu nützen. Jesus ist mit ihm unterwegs, aber es scheint gar nichts zu nützen. Und manchmal geht es auch uns so im Leben. Manchmal wird etwas schlimmer, bevor es besser wird. Aber bevor der Jairus reagieren kann, schaut er Jesus an und sagt ganz einfach: Fürchte dich nicht, glaube nur. Fürchte dich nicht, glaube nur. Hallo? Der Jairus steckt in der grössten Krise von seinem Leben. Seine Tochter ist gestorben. Alle Hoffnung ist doch verloren. Und Jesus sagt nur: Fürchte dich nicht, glaube nur. Oder ist doch bei Jesus das Unmögliche möglich? Schauen wir doch die Fakten an. Ich meine, Fakt ist doch, die Tochter ist gestorben. Aber Jesus, Gottes Wahrheit, sagt: Fürchte dich nicht, glaube nur. Und ich denke, da ist wichtig, dass wir eine kleine Klammer auftun. In unserer heutigen modernen Welt tun wir oft die zwei Begriffe Fakt und Wahrheit als Synonym brauchen, wie wenn sie das Gleiche bedeuten würden. Aber in der Philosophie wird schon immer zwischen den zwei Begriffen Fakt und Wahrheit unterschieden. Ein kleines Beispiel. Ich habe diese Lampe hier. Öppla. So, seht ihr, die Lampe leuchtet. Das ist ein Fakt. Die Lampe leuchtet. Ganz einfach. Ich kann sie ja greifen, ich sehe es ja. Aber die Wahrheit ist, die Lampe leuchtet nicht nur. In einem dunklen Raum erhält sie nämlich den ganzen Raum. Und der Begriff der Wahrheit ist viel weiter. Und den kann ich nur erkennen, wenn ich auch meine Augen offen habe. Aber unsere Fakten können sich schnell ändern. Wenn es nämlich keinen Strom hat, leuchtet die Lampe nicht mehr. Und so schnell können sich auch die Fakten in unserem Leben ändern. Ich bin jung und auf einmal bin ich alt. Ich bin gesund. Ich bin krank. Ich habe einen Job. Ich bin arbeitslos. So schnell können sich Fakten ändern. Ich meine, wer hätte noch gedacht, im Januar oder sogar im Februar, dass wir in der Schweiz wegen Corona einen Lockdown würden haben? Unsere Fakten um uns herum können sich sehr schnell ändern. Aber die Wahrheiten, die bleiben auch dann bestehen, wenn die Fakten sich ändern. Dass eine leuchtende Lampe einen Raum erhellen, ist auch dann wahr, wenn die Lampe nicht leuchtet. Und auch unsere biblischen Wahrheiten, die sind nicht von Fakten abhängig. Auch unsere biblischen Wahrheiten sind dann wahr, wenn die Fakten sich um uns herum ändern. Und darum kann Jesus sagen, fürchte dich nicht, glaube nur. Das ist nämlich nicht ein Fakt. Das ist eine Wahrheit. Das ist eine Wahrheit. Und unsere Bibel ist voll von solchen Wahrheiten. Unsere Bibel ist voll von solchen Wahrheiten. Und die Geschichte hört ja nicht dort auf. Jesus geht mit dem Jairus weiter zu ihm heim. Und wenn er dort ankommt und die Trauergemeinschaft sieht, sagt er ihnen, hört auf zu weinen. Das Kind ist nicht tot, es schläft nur. Warum sagt es Jesus? Das wissen sie alle, dass sie tot ist. Warum sagt es Jesus? Fakt ist doch, dass die Tochter gestorben ist. Aber die Wahrheit Gottes ist nämlich, dass ihm alle Macht ist gegeben, über Leben und Tod. Und so ist für ihn der Unterschied zwischen Tod und Schlaf nicht sehr gross. Und er nimmt das Mädchen ganz einfach an der Hand und sagt, Kind, steh auf. Ganz einfach. Kind, steh auf. Und in dem Moment wird das Kind wieder lebendig, steht auf und bringt Jesus etwas zu essen. Und heute Morgen habe ich symbolischen Apfel mitgenommen. Für die Normalität, die wieder einkehrt, wenn Jesus kommt. Und ich meine, was wäre ja ein Armbrust ohne Apfel? Das wissen wir ja. Was für ein Finale zu dieser Geschichte. Gott nimmt das Mädchen einfach an der Hand und sagt, steh auf. Und auch wenn wir am Boden zerstört sind und wir das Gefühl haben, es geht nicht mehr, dürfen wir auch darauf vertrauen, dass Gott uns an der Hand nimmt und sagt, Philipp, steh auf. Kenny, steh auf. Ruth, steh auf. Gott will uns an der Hand nehmen. Wir dürfen auf sein Wort vertrauen. Er sagt auch uns heute Morgen, fürchte dich nicht, glaube nur. Das sind nämlich biblische Wahrheiten. Und die biblischen Wahrheiten stehen über unsere momentanen Fakten. Ja, Gottes Timing ist nicht immer unser Timing. Manchmal müssen wir auf Gott warten. Aber Gott lässt sich finden. Und Gott antwortet unsere Gebet. Amen. Und jetzt, wenn Kevin und Lukas und Livia nochmal kommen,